Ihr Lieben, während viele sehnsüchtig auf den Frühling warten, feiern andere erstmal ihre fünfte Jahreszeit. Ob Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht, oder Kölle Alav, überall war in den letzten Tagen das gleiche Bild, die Narren sind los. Aber glücklicherweise ist das Jahr seit Aschermittwoch alles wieder vorbei. Wirklich alles? Okay, die Festumzüge und Prunksitzungen sind vorbei, auch die Kostüme wurden abgelegt, aber ich glaube, eines bleibt immer, die Masken, mit denen wir herumlaufen. Jemand fragt uns vor dem Gottesdienst, wie es uns geht. Wir sagen gut, auch wenn das gar nicht stimmt. Und der uns gefragt hat, lächelt freundlich und begrüßt den Nächsten. Unsere Masken gewährleisten vielerorts den reibungslosen Ablauf unserer Begegnung. Hätten wir nämlich unser wahres Gesicht gezeigt, dann wäre das Ganze womöglich peinlich geworden. Sie hätte gefragt, warum es uns denn nicht gut geht, und wir hätten vielleicht anfangen müssen, von unserer Krankheit zu erzählen oder von unseren Familienproblemen. Und was, wenn sie das eigentlich alles gar nicht genau wissen wollte? Wenn ihr das, was wir gerade erzählen, nur lästig ist? Vor 2 Wochen haben wir hier über 10 Kennzeichen eines emotional ungesunden geistlichen Lebens gesprochen. Und wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht, emotional gesünder und damit auch geistlich reifer zu werden. Heute gehen wir einen zweiten Schritt, indem wir über unsere Masken reden. Wir wollen wahrhaftiger werden. Wir wollen uns selber besser erkennen, damit wir Gott besser erkennen können. Wir wollen endlich zu unserem wahren Ich stehen. Ein erster Gedanke dazu: Ich muss mir und anderen nichts vormachen. Der Apostel Paulus schreibt in Epheser 4, legt eure frühere Lebensweise ab. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat, der gerecht und heilig lebt, der aus der Wahrheit Gottes ist, an der nichts trügerisch ist. Tatsächlich geht es bei diesem Bild von alten und neuen Menschen darum, dass wir uns von der Lüge hin zur Wahrheit verändern. Wir sollen unsere alten Masken ablegen und den neuen, wahren Menschen zeigen. Gottes Ebenbildlichkeit soll bei uns durch alle Poren hindurchscheinen. Wir sollen lieben wie er, wir sollen denken wie er. Wir sollen reden wie er und fühlen wie er. Leider sterben die meisten Menschen auf dieser Welt, ohne je erfahren zu haben, wer sie wirklich sind. Sie leben das Leben eines anderen. Sie erfüllen immer nur die Erwartungen, die andere an sie haben. Auch David musste gegen diese Erwartungen in seinem Leben kämpfen. Er musste zu seinem wahren Ich stehen, in seiner Familie, gegenüber seinem König, und sogar gegenüber seinen Feinden. Das Heer der Philister und das Heer Israels stehen sich schon 40 Tage lang im Eichgrund gegenüber und belauern sich. Angst liegt in der Luft. Vor allem seit dieser 3-Meter-Mann Goliath angeboten hat, den Krieg im Kampf Mann gegen Mann zu entscheiden. Niemand hat den Mut, sich diesem Zweikampf zu stellen. Deshalb macht sich der Riese auch täglich lauthals lustig über die Israeliten. David kommt eigentlich nur vorbei, um zu sehen, wie es seinen Brüdern geht. Er ist noch kein Soldat, er ist nur Hirte. Aber der Spott Goliaths lässt ihm keine Ruhe. David spürt, dass Gott ihn gebrauchen will, um dem Riesen den Mund zu stopfen. Doch es gibt 3 Personen, die es ihm schwer machen, seine wahre Identität in Gott zu leben. Erstens: Mein wahres Ich in meiner Familie. David ist der jüngste von 8 Brüdern. Schon bei seiner geheimen Salbung zum König hat keiner an ihn gedacht. Seine Brüder scheinen kräftiger und schöner als er gewesen zu sein. Sie hatten keine gute Meinung von ihm und deswegen haben sie ihn schlicht vergessen. Sein ältester Bruder Eliab sagt in diesem Augenblick zu David: Was hast du denn hier zu suchen? Und wer hütet jetzt unsere paar Schafe und Ziegen in der Steppe? Ich weiß genau, wie hochnäsig und eingebildet du bist. Du bist nur zu uns hierher gekommen, um dir die Schlacht mal anzusehen. Seine Brüder halten David für vorlaut. Sie vermitteln ihm, dass er zu nichts zu gebrauchen ist. Sie werfen ihm sogar vor, dass er böse Absichten hegt. Wie ist das bei uns zu Hause? Was hat uns eigentlich unsere Familie über uns vermittelt? Waren wir nur gut, wenn wir gute Noten nach Hause brachten? Durften wir auch mal schwach und verletzlich zu Hause sein? Durften wir unsere eigene Meinung haben? Wurden wir geliebt, weil wir ich waren und weil wir einfach da waren? Oder wurden wir gar nicht wahrgenommen? Mussten wir den Träumen unserer Eltern entsprechen? Oder durften wir den Beruf erlernen, den wir haben wollten? Leider steht uns unsere Herkunftsfamilie manchmal ganz schön im Weg, um zu Gott und zu unserer Berufung zu finden. Darum lade ich dich ein, das mal näher zu untersuchen, ob du auch zu Hause zu deinem wahren Ich stehen kannst oder nicht. Ein zweites: mein wahres Ich gegenüber Autoritäten. König Saul ist froh, dass er endlich jemanden gefunden hat, der sich dem Riesen entgegenstellen will. Eigentlich wäre das ja seine Aufgabe gewesen, aber Saul hat viel zu große Angst vor Menschen und vor allem auch vor diesem Riesen. Natürlich sieht Saul, dass David kein richtiger Soldat ist. Aber er will ihm wenigstens den Anschein geben, um sein Gewissen zu beruhigen. Darum leiht Saul David seine Rüstung aus. David lässt sich auch kurz verunsichern und zieht diese Rüstung tatsächlich an. Sie ist natürlich viel zu groß und zu schwer für den jungen Kerl. Er kann sich kaum darin bewegen. Aber darf man das gegenüber einem König eingestehen? David hat den Mut, zu seinem wahren Ich zu stehen. Er sagt dem König frei ins Gesicht: So geht das nicht. Ich kann mich ja kaum darin bewegen. Das ist nicht meins. Mit diesen Worten zieht David die Rüstung wieder aus, ergreift sich seine Schleuder und lässt den König wortlos stehen. Dann sucht er sich ein paar Steine und zieht gegen Goliath in den Kampf. Ich glaube, das klingt alles viel leichter, als es in Wahrheit damals gewesen ist. Denn wie schnell lassen wir uns von solchen Autoritätspersonen einschüchtern? Ach Chef, natürlich mache ich das so, wie Sie gesagt haben. Darum denk bitte mal darüber nach, wo du dich überall in deinem Leben in solche fremden Rüstungen pressen lässt. Wo spielst du nur eine Rolle, die gar nicht zu dir passt? Wo stehst du als Kopie da, statt zu deinem wahren Ich zu stehen? Klär das bitte mal, damit du dich drittens auch gegenüber deinen Feinden nicht mehr kleiner machst, als du wirklich bist. Denn drittens, mein wahres Ich gegenüber meinen Feinden. In den Augen Goliaths ist David natürlich ein Wicht. Er schaut von oben auf ihn herab. Voll Verachtung brüllt er David an: Bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst? Wenn wir unseren eigenen Weg gehen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn andere uns dafür verspotten. Sie verstehen das wahrscheinlich nicht und haben Angst. Wenn sie uns allerdings dauerhaft nicht ernst nehmen, sollten wir mit Konsequenzen drohen. Es ist nämlich absolut nicht fair, wenn sie uns Nichtsnutz, Wurm oder anders titulieren. Wir dürfen uns dagegen wehren. Goliath zieht schließlich den Kürzeren gegen David, obwohl der nur halb so groß ist wie der Riese. Aber David wählt eben die besseren Waffen. Es sind seine Waffen. Und deswegen trifft er den Riesen mit der Steinschleuder auch tödlich. Natürlich hat dabei auch sicher Gott seine Finger im Spiel gehabt. Er hilft mit, dass der Stein sein Ziel nicht verfehlt. Aber wenn David sich nicht hätte von Gott gebrauchen lassen, würde diese schöne Geschichte uns heute nicht ermutigen können. Und darum überleg doch bitte mal, was Gott alles in dich hineingelegt hat. Hast du dein wahres Ich schon gefunden, um zu ihm zu stehen? Wer bist du eigentlich in Wahrheit? Ich will ein paar Beispiele nennen. Vielleicht bist du ja ein extrovertierter Mensch. Du stehst gerne vor Menschen, du gehst in größeren Menschenmengen so richtig auf. Beruflich sitzt du allerdings den ganzen Tag an einem einsamen Schreibtisch und bist traurig. Deine Umgebung hat dein wahres Ich noch nie kennengelernt. Du lebst, zumindest beruflich, eine Lüge. Vielleicht bist du deinen Freunden gegenüber immer freundlich und zuvorkommend. Doch innerlich kochst du manchmal vor Wut. Da sind so viele Dinge in deinem Leben, die dich wütend machen, aber man hat dir gesagt, dass man als Christ nicht wütend sein darf. Du fühlst dich schuldig, weil du so zornig bist. Du fühlst dich elend, weil du deine Gefühle niemals zeigen darfst. Du bist traurig, weil dich niemand versteht. Du stehst nicht zu deinem wahren Ich. Du lebst emotional total ungesund. Dabei sagt die Bibel überhaupt nicht, dass du nicht zornig sein darfst. Sie sagt nur, dass du im Zorn nicht sündigen sollst. Und das ist etwas anderes. Du sollst deinen Zorn spätestens, wenn du abends ins Bett gehst, wieder loslassen. Paulus sagt, sündigt nicht, wenn ihr in Zorn geratet, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Warum erwähne ich dieses Beispiel? Gefühle zeigen uns besonders gut, wie es um unsere Wahrhaftigkeit bestellt ist. Sie sind die Sprache unserer Seele. Sie sind der Schrei, der unserem Herzen eine Stimme gibt. Darum erlaub dir bitte mal, deine Gefühle im ganzen Ausmaß zuzulassen. Dabei geht es nicht darum, dass du ab sofort um jeden Preis deinen Gefühlen folgst. Du sollst nur erst mal lernen, dass Gott auch durch deine Gefühle mit dir reden kann. Wenn du deine intensivsten Gefühle immer unterdrückst und vernachlässigst, dann betrügst du dich selbst. Du verpasst wunderbare Gelegenheiten, Gott näher kennenzulernen. Es kann sogar sein, dass Gott dich längst mit deinen Gefühlen angesprochen hat, während du immer noch auf seine geistliche Wegweisung wartest. Darum spür bitte mal deinen Gefühlen nach. Welche Gefühle hast du zum Beispiel gegenüber deiner Gemeinde? Welches Gefühl überwiegt im Blick auf dein ganzes Leben? Was fühlst du bei deiner Familie und bei deinen Freunden? Wie fühlt sich dein Berufsleben an? Ich habe dir hier mal ein paar Fragen mitgebracht, mit denen du testen kannst, ob du zu deinem wahren Ich stehst oder nicht. Wo machst du dir selbst und anderen etwas vor? Ich sage ja und meine eigentlich nein. Es bedrückt mich, wenn andere sich über mich ärgern. Ich brauche die Anerkennung anderer, um mich selbst wertzuschätzen. Ich bin nach außen hin freundlich, doch innerlich kann ich die Leute eigentlich gar nicht ausstehen. Ich schweige oft, um den Frieden zu wahren. Wenn ich Fehler mache, halte ich mich schnell für einen Versager. Ich kritisiere andere, um mich selbst besser zu fühlen. Ich zeige Wissen und Kompetenz, um meine Unsicherheit zu verbergen. Ich muss etwas Außergewöhnliches machen, um mich lebendig zu fühlen. Ich muss gebraucht werden, um mich geliebt zu fühlen. Ich habe Angst und vermeide es, Risiken einzugehen. Ich mache immer das, was andere von mir erwarten, damit sie sich nicht über mich aufregen. Ich möchte, dass meine Kinder sich gut benehmen, damit andere mich für einen guten Vater halten. Ich vergleiche mich sehr oft mit anderen Leuten. Diese Aufstellung kannst du am Ende des Gottesdienstes schriftlich mit nach Hause nehmen und weiter darüber nachdenken. Ich hoffe und bete, dass sie dir hilft, zu deinem wahren Ich zu finden und dann auch dazu zu stehen. Ein zweiter Gedanke, ich kann Gott nichts vormachen. Gott kennt uns so viel besser, als wir uns selber kennen. Er hat uns im Mutterleib geformt, er hat einen Plan für unser Leben entworfen, er hat uns begabt, er hat uns in eine Familie hineingestellt, er hat uns einfach einzigartig geschaffen. Doch was viele dabei übersehen ist, dass unser Herr uns damit auch einen einzigartigen Zugang zu sich selbst gewiesen hat. Wir können zu Gott finden, wenn wir seine Spuren in unserem Leben wahrnehmen. Bereits Meister Eckhart, ein Dominikanermönch des 13. Jahrhunderts, schrieb, keiner kann Gott erkennen, der sich nicht zuerst selbst erkennt. Und Teresa von Avila ging so weit zu sagen, fast alle Probleme des geistlichen Lebens haben ihren Ursprung in mangelnder Selbsterkenntnis. Das können wir schon an Adam und Eva erkennen. Nach dem Sündenfall schämten sie sich so sehr, dass sie sich voreinander und vor Gott versteckten. Die Basis für eine gute Beziehung zwischen ihnen selbst und auch zu ihrem Gott war verloren gegangen. Doch Gott machte sich auf die Suche nach seinen Menschen und fand sie. Er machte dem Versteckspiel sofort ein Ende. Er baute trotz der Sünde eine neue Beziehung zu Adam und Eva auf. Aber das funktionierte nur, weil sie aufhörten, vor sich selbst und vor Gott davonzulaufen. Sie stellten sich ihrem Versagen und ihren Fehlern. Und genauso müssen auch wir wahrhaftig werden, um den wahren Gott zu erkennen. Solange wir glauben, wir könnten oder müssten Gott etwas vorspielen, stehen wir uns und der wahren Gottesbegegnung im Weg. Darum haben fast alle Probleme des geistlichen Lebens ihren Ursprung in mangelnder Selbsterkenntnis. In den 80er Jahren war Sheila Walsh eine meiner Lieblingssängerinnen. Sie sang damals ungefähr so schön wie Mariah Carey heute. Sheila Walsh war berühmt, sie war reich, sie war Schriftstellerin, Fernsehmoderatorin und eben eine wunderbare Sängerin. Doch 1992 war ihre Karriere zu Ende. Sie brach zusammen und kam in die Psychiatrie. Der Psychiater fragte sie: Wer sind Sie? Ich bin die Fernsehmoderatorin. Nein, das meine ich nicht, sagte er. Ja, sagte Sheila Walsh, ich bin auch eine gute Sängerin. Nein, das habe ich auch nicht gemeint. Wer sind Sie? Ich habe keine Ahnung, sagte Sheila Walsh. Und der Psychiater sagte: Sehen Sie, das ist der Grund, weshalb Sie hier sind. Sheila Walsh schrieb später über diese Zeit: Ich machte meinen Wert an dem fest, was andere von mir dachten. Das ließ mich langsam sterben. Ich verlor alles, mein Haus, mein Gehalt, mein Job, doch ich fand mein Leben. Am tiefsten Punkt meines Lebens stellte ich nämlich fest, dass Gott alles kannte, was echt an mir war. Auch Jesus stand immer wieder in der Versuchung, die Erwartungen anderer im Leben zu erfüllen und dabei seine eigene Bestimmung zu verlieren. Seine Familie kam immer wieder zu ihm und wollte mehr Aufmerksamkeit von ihm. Er sollte wieder nach Hause kommen. Aber Jesus blieb seinem Auftrag treu. Seine Heimatstadt Nazareth wollte ihn als einer der ihren klein halten. Aber Jesus wusste, dass er mehr war als ein einfacher Bürger Nazareths. Das Volk wollte, dass er die Römer besiegt und ihr neuer König wird. Aber Jesus hielt daran fest, dass sein Königtum aus einer anderen Welt stammte. Die Jünger wollten Jesus davon abhalten, am Kreuz zu sterben. Aber Jesus ließ sich nicht von diesem Weg abbringen. Er wusste, dass es der einzige Weg zur Erlösung war. Jesus kannte seine Bestimmung von Gott her. Er wusste, welchen Wert er hatte, und daher stand er auch konsequent zu seinem wahren Ich. Wie kam das? Noch bevor Jesus sein erstes Wunder tat, öffnete sich für ihn der Himmel. Bei seiner Taufe wurde er mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Vater sprach es ihm laut und deutlich zu: Du bist mein geliebter Sohn, dich habe ich erwählt, ich habe Freude an dir. Du bist gut, du bist geliebt, es ist schön, dass du da bist. Diese Liebe ist der Ursprung dessen, wie Jesus selbst über sich dachte, ein Leben lang. Sie ist die Basis wahren Selbstverständnisses, und diese Liebe gilt auch dir. Denn Gott hat den echten Kern deines Selbst in dich hineingelegt. Er hat es getan, als er dir sagte: Du bist zutiefst geliebt, du bist mein Schatz. Diese Liebe ist die einzig sichere Grundlage, um uns selbst zu lieben. Nur diese Liebe Gottes kann das Gewicht unserer wahren Identität tragen, und sie tut es. Allerdings wirst auch du von drei mächtigen Versuchungen bedroht. Der Feind bietet auch dir Masken und falsche Identitäten an, und jede ruft dir auf ihre Weise zu: Gottes Liebe für dich reicht nicht aus, du bist nicht gut genug. Die erste Maske, die dir der Teufel anbietet, heißt: Ich bin, was ich tue. Der Teufel sagte zu Jesus: Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch aus diesen Steinen Brot. Jesus: Du hast doch überhaupt noch nichts geleistet auf dieser Welt. Was ist denn dein Beitrag für diese Welt? Nichts. Darum mach doch endlich mal was. Viele Menschen fallen auf diese Versuchung herein. Sie bemessen ihren Wert allein an ihren Erfolgen. Sie schauen nur danach, was sie am Arbeitsplatz, in der Familie oder in der Gemeinde geleistet haben. Und wenn sie dort nichts vorweisen können, dann ziehen sie sich beschämt zurück. Sie werden depressiv oder machen andere für ihr Versagen verantwortlich. Dabei liegt der Fehler doch allein darin, dass wir unsere Bedeutung viel zu oft an unserem Erfolg statt an der Liebe Gottes festmachen. Zweitens, die zweite Maske, die der Teufel uns anbietet, heißt: Ich bin, was andere von mir denken. Der Teufel schlägt Jesus vor, sich vom höchsten Punkt des Tempels in die Tiefe zu stürzen. Wenn die Engel ihn auffangen, werden alle Menschen an ihn glauben. Das stimmt. Zu diesem Zeitpunkt ist Jesus noch völlig unbekannt. Er ist bedeutungslos. Aber auf diese Weise, wie der Teufel das vorschlägt, wird Jesus mit einem Sprung berühmt. Die Leute werden an ihn glauben. Und ist das nicht seine Aufgabe, solchen Glauben auf dieser Welt zu wecken? Die meisten von uns messen dem, was andere von uns denken, eine größere Bedeutung zu, als wir uns eingestehen wollen. Unser Bild von uns selbst erlebt einen Höhepunkt, wenn andere uns loben. Und wenn sie uns kritisieren, fällt das Bild von uns selbst in uns zusammen. Bei Jesus war das anders. Er ließ sich diese Maske vom Teufel nicht aufzwingen. Wenn er die Erwartungen des Teufels oder seiner Jünger nicht erfüllen konnte, dann ließ ihn das nicht an seinem Wert zweifeln. Er wusste, wer er war. Weißt du das auch? Darum hör auf, ständig irgendwelchen Masken aufzusetzen, um andere zu beeindrucken. Entdeck doch endlich den wahren Kern deines wahren Ichs, in dem du Gottes Liebe traust. Und die dritte Maske. Ich bin, was ich bin. Zuletzt bietet der Teufel Jesus alle Reiche dieser Welt an. Wenn Jesus den Teufel anbetet, wird er unermesslich reich und mächtig werden. Darum sagt er zu Jesus, sei doch endlich das, was du hast und besitzt. Im Grunde sagt der Teufel, Jesus, schau dich doch bitte mal an. Du besitzt doch bisher gar nichts. Wie kannst du dich überhaupt für etwas Besonderes auf dieser Welt halten? Wie willst du überleben? Du bist ein Nichts. Unsere Kultur misst Erfolg daran, was jemand besitzt. Viele verbinden sogar ihre Identität damit, was für ein Handy sie nutzen oder welches Auto sie fahren. Viele Erwachsene bestimmen ihren Wert, indem sie sich mit anderen vergleichen. Wer hat das meiste Geld? Wer sieht am schönsten aus? Wer führt das bequemste Leben? Unser Empfinden redet uns ein, dass wir Sicherheit nur da finden, wenn wir genug Geld und Talent besitzen und genügend Applaus erhalten. Aber auch diese Maske ist eine Lüge. Der wahre Anker unseres Lebens liegt darin, dass wir die Gewissheit bekommen, unendlich von Gott geliebt zu sein, so wie wir sind. So hoffe ich, dass wir jetzt genug Ideen und Mut gesammelt haben, um unsere Kuschelecke zu verlassen. Es wird Zeit, zu unserem wahren Ich zu stehen. Drittens, ich verlasse meine Kuschelecke. Wir leben in einer Welt, in der uns oft genaue Vorstellungen davon begegnen, wie wir zu sein haben. Genauso wie bei Jesus und David werden viele Erwartungen an uns gerichtet. Erfüllen wir diese Erwartungen, lebt es sich wie in einer Kuschelecke. Allerdings geht mehr und mehr von unserem wahren Ich verloren. Wir leben eine falsche Identität. Bei David und Jesus spüren wir, dass sie es nicht so weit haben kommen lassen. Sie haben sich nicht einschüchtern und verbiegen lassen und wir können von ihnen lernen. Erstens, ich mache mir bewusst, wer ich bin und was ich kann. David wusste, dass er weit mehr wert war als das, was seine Familie ihn wissen ließ. Samuel hatte ihn gesalbt. Er würde also nicht immer klein und bedeutungslos bleiben. David wusste auch, wozu er mit Gott in der Lage war. Bären und Löwen hat er schon mit Gottes Hilfe besiegt. Da könnte er es auch schaffen, einen Riesen zu schlagen. David lässt sich nicht von den Einschätzungen anderer begrenzen, denn er weiß, dass Gottes Möglichkeiten mit ihm unendlich sind. Er versucht auch nicht, jemand anders zu sein, um die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Er bleibt sich selbst treu. Mit Sauls Rüstung wäre dieser Sieg niemals möglich gewesen. Aber indem David so bleibt, wie er ist, wird das Volk Israel befreit und Gott geehrt. Und darum möchte ich dir ganz viel Mut machen, auch dein wahres Ich zu entdecken. Geh in die Stille, um mal zu hören, was Gott in dich hineingelegt hat. Hör auf seine Stimme, die dir zuruft, auch du bist unendlich von Gott geliebt. Aber es schlummern auch besondere Schätze in dir. Gott hat dich genauso wie David begabt. Der Heilige Geist lässt besondere Fähigkeiten in dir wachsen. Kennst du sie? Weißt du, welche Gaben du hast? Hast du schon mal etwas ausprobiert, wie für andere zu beten, um Heilung zu beten oder andere zu segnen? Nimm dir bitte mal die Zeit, den Schätzen in deinem Leben nachzuspüren. Lass dich nicht von diesem Weg ablenken. Werde still und leg deine Masken ab. Zweitens, ich suche mir vertraute Begleiter. Auf dem Weg zu einer heilsamen Spiritualität geht es um eine an die Wurzeln gehende Veränderung unseres innersten Wesens. Mindestens zwei entscheidende Kräfte hindern uns an dieser tiefgreifenden Veränderung. Zum einen übt unsere Umwelt einen enormen Druck auf uns aus. Sie will, dass wir weiterhin ein Leben führen, das nicht unseres ist. Zum anderen ist unser störrischer Eigensinn tiefer verwurzelt und heimtückischer, als wir denken. Die Möglichkeit der Selbsttäuschung ist so groß, dass wir ohne erfahrene Begleiter Gefahr laufen, eine Illusion zu leben. David hatte daher Propheten und Freunde zur Seite, die ihn immer wieder auf die richtige Bahn zurückgeführt haben. Nathan stellte ihn zur Rede, als er Ehebruch beging. Jonathan stand ihm zur Seite, als er verfolgt wurde. Und genauso möchte ich dich ermutigen, dir geistliche Begleiter zu suchen. Vertraue dich einem erfahrenen Christen an oder such dir einen Gleichgesinnten, mit dem du ein Team bildest. Und wenn du nicht weißt, wer das sein könnte, dann sprich mich einfach an und wir suchen gemeinsam jemanden für dich. Stell dir einfach vor, dass dein wahres Ich unter vielen falschen Identitäten verschüttet ist. Und du gehst jetzt mit deinem Partner daran, wie bei einer Zwiebel, eine Schicht nach der anderen abzuziehen. Nur so kann dein wahres Ich wirklich frei werden. Denk daran, dass man dich in Gottes neuer Welt nicht fragen wird, warum bist du eigentlich nicht wie David gewesen? Nein, ich glaube, man wird dich vielmehr fragen, warum bist du eigentlich nicht du gewesen? Drittens, ich durchbreche die Schallmauer. Wenn du anfängst, zu deinem wahren Ich zu stehen, wirst du Gegenwind bekommen, viel Gegenwind. Einige werden dir sagen, du machst da einen Fehler, wenn du dich veränderst. Andere werden dir sogar drohen. Wenn du nicht wieder der Alte wirst, musst du mit Konsequenzen rechnen. Das sind Wachstumsschmerzen, die zu jeder Veränderung dazugehören. Aber ich bitte dich, diese Schmerzen zu ertragen. Bitte den Heiligen Geist, um die Kraft nicht aufzugeben und zu deinem neuen Ich zu stehen. Du kannst den Durchbruch zu deiner wahren Identität mit dem Durchbrechen der Schallmauer vergleichen. 1947 sollte Chuck Yeager als erster mit einem Flugzeug diese Mauer durchbrechen. 1235 Stundenkilometer musste er schnell sein, das war bekannt. Aber niemand konnte ihm sagen, was hinter dieser Schallmauer eigentlich auf ihn warten würde. Er flog ins Ungewisse, aber er stellte sich diesem Gegenwind. Rückblickend beschrieb er den Flug durch die Schallmauer folgendermaßen. Chuck Yeager sagte: Ich war wie vom Donner gerührt. Das Ungewisse war wie ein Durchbruch durch Wackelpudding. Der Weg zu deinem wahren Ich ist genauso weich wie Wackelpudding. Du musst dich nicht davor fürchten. Und wenn du weitergehst, wirst du feststellen, dass Gott neben dir und hinter dir steht. Seine Gnade reicht völlig aus. Seine Macht steht dir zur Verfügung. Er begleitet dich genauso, wie er es bei David getan hat. Und mit ihm wirst auch du die Riesen besiegen, die dich bisher von deinem wahren Leben abgehalten haben. Amen.